Handspiel 5:30. Ihr hört immer einen Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin Leute. Ich grüße euch. Leider kann ich heute nicht dabei sein. Dabei ist es ja so ein, ja, der Morgen nach einem geschichtsträchtigen Tag. Hätte gern gehört, was ihr zu eurem Bayern sagt. Aber ja, leider kann ich mir das dann im Nachgang nur anhören. Ich versuche das vielleicht, das Spiel mal ein bisschen zusammenzufassen und den geschichtsträchtigen Sieg der Bochumer zu analysieren.
So, hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast. Ihr habt es ja gerade schon mitbekommen, Sören wird uns heute nicht unterstützen. Die Nachricht habe ich heute Morgen bekommen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Fabi, du hast es ja auch gerade gehört. Sören hörte sich so ein bisschen so an, als ob er die ganze Nacht durchgesoffen hätte. Nach dem geschichtsträchtigen Spiel, was er gerade schon vorab angesprochen hat. Ja, die Analyse kam dann auch erst zum späten Nachmittag. Die hören wir uns dann gleich im weiteren Verlauf des Podcastes mal an. Und den Grund hat er natürlich heute nicht genannt, warum er uns heute nicht beisitzen kann. Ja, da werden wir in nächste Woche dann mal zum Verhör rufen. Fabi, wir quatschen heute zu zweit, machen einen kurzen Durchlauf heute. Der Super Bowl steht ja heute auch noch an. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Freitagsspiel an.
Ja, den kurzen Prozess. Schade, dass Sören nicht dabei ist, weil er ja immer nach guten Bochumer Leistungen wie ein Wasserfall drüber berichtet. Bei eher weniger guten Spielen ist er ja immer recht schmallippig. Deswegen schade, dass er heute nicht dabei ist, weil sonst hätten wir mit Sicherheit eine XXL-Folge hinbekommen. Von daher fassen wir es mal kurz und bündig den Spieltag zusammen, würde ich vorschlagen, oder?
Ja, genau. Am Freitagabend, das gastierte der 1. FC Köln bei RB Leipzig. Die Leipziger nach der knappen Niederlage in München in der Vorwoche. Wenn wir es so betrachten, Fabi, könnte man, Steffen Baumgartz hat, glaube ich, am Ende des Spiels Treffen auf den Punkt gebracht, muss man einmal das Ergebnis sehen und einmal, glaube ich, den Spielverlauf, oder?
Ja, war, wie soll ich sagen, ehrlicherweise muss ich sagen, im Vorfeld habe ich schon erwartet, aufgrund der Leipziger Leistungen, dass bei einem Heimspiel gegen Köln in der aktuellen Situation auch mit Blick auf die Tabelle, dass es da 3 Punkte geben wird und wahrscheinlich auch muss. Trotz alledem war das ein Spiel, was es auch wieder ja ziemlich schön unterstreicht, auf welchem Weg sich die Kölner befinden. Ich meine, das Spiel über die gesamten 90 Minuten, auch in Verbindung mit den Statistiken, zeigt deutlich, dass die Kölner eigentlich definitiv auch gar nicht, wie das Ergebnis vielleicht aussieht, die klar unterlegene Mannschaft waren. Eigentlich würde ich sagen, dass es fast ein Spiel war, ziemlich ebenbürtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass Leipzig bei dem Spiel eigentlich mehr Ballbesitz hatte und die dominantere Mannschaft die da aufgetreten ist, war, glaube ich, von vornherein, konnte man mit rechnen. Der FC hat das RB aber wirklich über die meiste Zeit des Spiels wirklich schwer gemacht. Aber dann hat RB natürlich den einen oder anderen Weltklasse-Spieler in der Mannschaft und die haben dann auch ihre Individualität dann auch wieder aufblitzen lassen. Das 1:0 durch Christopher Nkunku, der weiterhin in bestechender Form ist, schon mit seinem 11. Saisontor. Das Freischusstor, überragend, schon sein drittes Weitschusstor diese Saison. Und in der zweiten Halbzeit, kurz nach Wiederbeginn, war es Dani Olmo mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 2:0. Die Kölner spielten daraufhin weiter nach vorne, nahmen aktiv am Spiel teil, kamen aber nicht so wirklich nach vorne hin offensiv zur Geltung. Ja, und in der 57. Minute war es dann noch Angelinho, der es 3:0 machte, ein Ballverlust der Kölner vom Leipziger 16er und dann ging die Post ab nach vorne mit Vollspeed-Tempo nach vorne. Ja, und dann war es das 3:0, der Anschluss hinterher durch den eingewechselten Lempele per Kopf war dann nur noch, wie sagt man, Ergebniskosmetik. Sechster Sieg unter Domenico Tedesco für RB. Und jetzt kommt es am Donnerstag zum ersten Auftritt gegen Real Sociedad in der Europa League.
Ja, absolut. Also war ziemlich gut der Spielfilm eigentlich auch zusammengefasst. Ich glaube einfach, in dem Spiel der maßgebliche Unterschied ist dann eben auch die individuelle Qualität, auch das 2:0 von Dani Olmo. Mit Sicherheit der auch jetzt so langsam, aber sicher, also ist mein Gefühl zumindest, wirklich auch ja, zu der Form findet, die er eigentlich auch vor den Turnieren hatte im Sommer. Und ich glaube, so langsam formt sich das zusammen. Und man hat es ja auch letzte Woche gegen die Bayern gesehen. Es ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga, die dann eben auch solche Spiele aufgrund der individuellen Qualität dann einfach auch für sich entscheiden kann. Trotz alledem, ja, für die Kölner vielleicht einfach auch nochmal, wenn man auf die Tabelle guckt, ja, trotzdem noch nur in Anführungszeichen 2 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Auf der anderen Seite zusammengefasst, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Dreier für die Leipziger. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber mit Sicherheit, ja, so langsam in die Riege rutschen in der Tabelle, wo sie sich auch vor der Saison gesehen haben und ja, bestätigen einfach den Aufwärtstrend der letzten Wochen.
Ja, und ich glaube, die Handschrift von Domenico Tedesco erkennt man wirklich schon seit Wochen, dass nicht nur noch mit Vollgas nach vorne gespielt wird und auf Umschaltsituationen gespielt wird. Nein, da wird dann auch mal am Ball draufgetreten, ein paar Mal einfach hintenrum gespielt, auch mehr auf Ballbesitz gesetzt. Und dass sie technisch natürlich auf 1A-Niveau spielen, wissen wir ja alle. Am Samstag im Studio von Sky hat es Didi Hamann, hatten sie mal kurz gefragt, im Verhältnis Nkunku, der momentan seiner Meinung nach, also ich sehe das auch in etwa so, mit zu den besten Spielern der Liga gehört, vom Marktwert her oder allgemein von der Wichtigkeit her schon eigentlich wichtiger als Erling Haaland, oder? Es ging darum, gerade speziell jetzt, dass da die großen Top 5, 6 sich auf jeden Fall ja, vielleicht im Sommer einen Anlauf nehmen und vielleicht ihn da aus seinem Vertrag rauskaufen könnten, obwohl der Mislav schon gesagt hatte, unverkäuflich, ne?
Naja, also offensichtlich, ich glaube, wenn du solche Spieler in der Bundesliga hast, der Vergleich mit Haaland hinkt, glaube ich, ein bisschen, weil ich glaube, man kann das gar nicht so vergleichen. Bei Nkunku ist allerdings auch, finde ich, was ihn extrem interessant macht, eben auch für die absoluten Top-Mannschaften, dass er auch gegen diese regelmäßig trifft, auch in der Champions League. Und ja, wenn man ihm beim Fußballspielen oder beim Kicken zuschaut, es ist eine pure Freude, das muss man wirklich so sagen. Und die Frage ist natürlich im Sommer dann, es gehören immer mehrere Parteien letztendlich da dazu und inwiefern sich Nkunku letztendlich auch nochmal vielleicht ein Jahr in Leipzig vorstellen könnte oder eher nicht. Und das wird noch im Sommer dann ein richtig heißes Thema, vor allem wenn die Transfersummen dann wieder nach oben gehen. Im Zweifel, vor allem bei den Top-Vereinen, wird ziemlich interessant sein. Ich hoffe mir natürlich oder ich wünsche mir natürlich für die Bundesliga, dass wir solche Spieler halten können. Allerdings wird es wahrscheinlich extrem schwer werden.
Ja, gerade seine Variabilität, sei es auf den Außen, teilweise auch oft im Zentrum, defensiv stark, schussstark mit beiden Füßen. Also das ist schon ein richtig klasse Mann, den wir da in der Bundesliga haben.
Absolut.
Unterm Strich, nächste Wochenende, RB gastiert bei der Hertha und der erste FC empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Fabi, mit welchem Spiel wollen wir weitermachen? Wo würdest du gerne mal ansetzen?
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Freiburger und die Mainzer.
Ja, okay. Ja, die Freiburger, die Mainzer die letzten 3 Spiele ungeschlagen. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Unterm Strich hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass der SC Freiburg das Spiel eigentlich mit 3 Punkten einfährt. Allerdings, wie eigentlich dann doch zu erwarten war, die Mainzer haben sich als Mannschaft präsentiert, die wieder sehr unangenehm zu bespielen war. Die Freiburger haben sich gerade in der ersten Halbzeit extrem schwer getan, kamen ganz, ganz selten. Erst war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit waren es erst 1-2 Möglichkeiten durch Grifo. Extrem schwer. Mainz kam dann mehr oder weniger aus dem Nichts in der 30. Minute. Durch Hack gingen sie mit 1-0 in Führung, 3. Saisontor schon für Hack. War ein bisschen glücklich. Ball kam rein, Hack im Fallen, Flecken parierte vorher 2-mal ganz stark auf der Linie. Ja, Johnny Burkhardt hatte 2 Gelegenheiten, war da frei vor Flecken, hatte einen Heber versucht, wo er mit gescheitert war. Ein Abseitstor von ihm wurde nicht gegeben. Und ja, der SC Freiburg in der zweiten Halbzeit dann mit mehr Spielanteil, mehr Zugriff im Spiel und belohnte sich dann auch letztlich in der 70. Minute der Edeljoker. Nils Petersson traf dann endlich, der wurde ja die letzten Wochen und Monate so gut wie gar nicht mehr berücksichtigt, was eigentlich schade ist, weil ich ihn eigentlich von seiner Art zu spielen eigentlich gerade die letzten Minuten eigentlich immer gerne gesehen habe. 31. Joker-Tor mittlerweile, baut seinen eigenen Rekord damit weiter aus. Ja, unterm Strich denke ich, steht ein dann doch aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten gerechtes Unentschieden, mit dem dann wahrscheinlich doch beide ganz gut leben können.
Ja, also ich glaube, was man über das Spiel definitiv berichten muss, ist tatsächlich, es war jetzt vom Ergebnis her vielleicht nicht dieses Fußballspiel, was in Form von Toren nach außen extrem viel Werbung macht für den deutschen Fußball. Auf der anderen Seite fand ich, es war ein unfassbar umkämpftes, intensives Spiel mit jetzt nicht dieser hohen Anzahl an Tormöglichkeiten im Zweifel, weil es eben die Mainzer auf der einen Seite extrem gut gemacht haben für eine Auswärtsmannschaft, Mainz 05, und wir gehen jetzt einfach mal 12, 18 Monate zurück, was die Mainzer da auch für eine Entwicklung durchgemacht haben, die Art und Weise dann, wie sie den Gegner auch zustellen, dieses Pressing auswärts beim SC Freiburg war wirklich richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite die Freiburger, die dann eben unter Christian Streich dann eben auch da richtig dagegen halten. Und letztendlich kam dabei ein 1:1 raus, was aber kein, aus meiner Sicht zumindest, kein langweiliges 1:1 war, was man vielleicht vor ein paar Jahren einfach mal so hingenommen hat. Nee, ganz im Gegenteil, ich fand, es war wirklich intensiv, das war auch Fußball, aber eben halt nicht dieses Spektakel. Trotzdem konnte man sich's relativ gut anschauen. Es war ein unterhaltsames, intensives Spiel.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und waren ja auch die beiden Mannschaften, Mainz, die Mannschaft in der Liga mit nur 24 Gegentoren und Freiburg mit 25 Gegentoren, die beiden mit Bayern zusammen, die Top-Mannschaften, was die Defensive angeht. Wir hatten ja in der letzten Woche schon oder davor die Woche mal drüber gesprochen, dass die Verteidigung der Bundesligisten allgemein dann doch schon ein bisschen löchrig ist. Aber die beiden Mannschaften verstehen auf jeden Fall ihr Handwerk in der Defensive. Gerade die Mainzer rund um Niakate, Bell und Hack immer wieder sind ja überragend hinten. Die Mainzer spielen ja häufig mit den drei Leuten hinten drin. Aber auch die Viererkette um Lienhardt und Schlotterbeck. Lienhardt, der ja letzte Saison schon, meine ich, alle Spiele gemacht hat. Diese Saison auch mit Christian Günther auch fast jedes Spiel gemacht hat. Dauerbrenner hinten in der Abwehr. Die wissen, wie sie zu spielen haben. Auch wenn es mal brenzig wird, wird der Ball da mal lang geschlagen. Da wird nicht lange hinten nochmal rumgespielt. Aber dass sie auch im Spielaufbau einige Qualitäten haben, haben auch alle wieder unter Beweis gestellt am Wochenende. Und somit kommt dann auch ein recht gut ansehnliches Spiel dann zustande, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Trotz alledem glaube ich, dass es insgeheim im Vorfeld bei den Freiburger vielleicht schon auch ein großer Wunsch war, letztendlich wieder mal einen Dreier einzufahren. Trotz alledem stehen sie ja nach wie vor in der Tabelle super da. Die Mainzer, by the way, 3 Punkte dahinter, das heißt ebenfalls 3 Punkte auf einem direkten Champions League Qualifikationsplatz, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube einfach, dass es dieses Jahr wirklich so ist, dass es 1, 2, 3 Mannschaften gibt, deren Entwicklung man so nicht vorhersehen konnte und wirklich beide Daumen nach oben heben muss und sagen muss, sie sind auf der richtigen oder in der richtigen Spur. Und ich glaube, dass die Mainzer genauso wie die Freiburger auch Mannschaften sind, die extrem unangenehm sind zu bespielen, auch vor allem die Top-Mannschaften aus der Bundesliga.
Ja, gerade Freiburg und Mainz sind ja auch Mannschaften, die wirklich jetzt auch, können wir ja jetzt schon eigentlich sagen, aus dem Gröbsten raus sind und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, was ja immer so das Hauptziel dieser Mannschaften ist, erstmal unten nicht reinzukommen oder um den Abstieg mitzuspielen, die nötigen Punkte zu sammeln. Und die haben sie ja jetzt eigentlich auch alle schon gut gehamstert nach der Hinrunde. Und jetzt kann man ja auch das ein oder andere Spiel dann auch mal ein bisschen befreiter aufspielen und dass man da nicht so verkrampft teilweise in den Spielen. Ja, das sieht man ja immer wieder von Wochenende zu Wochenende, von der Einstellung her, vom Spielablauf her. Und du hast gerade die Tabelle angesprochen, von Platz 4 bis Platz 10 sind es gerade mal 4 Punkte Unterschied. Ich glaube, das spricht weiterhin für die Ausgeglichenheit im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga.
Absolut.
Und wo wir gerade dabei sind, Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, ja, der Stunde wäre Leverkusen, aber kommen wir zu einer Mannschaft, die das 5. Heimspiel in Folge ungeschlagen bleibt, allerdings immer noch Tabellenletzter ist.
Das Kleeblatt
ausführt. Das ist eine Mannschaft, die nicht abschenkt, die trotz der widrigen Umstände auf Tabellenplatz 18 sich jedes Wochenende erneut voll reinhauen und es wirklich jeder Mannschaft schwer machen, nicht für Wettbewerbsverzerrung oder so sorgen. Also kann man wirklich nur den Hut vorziehen und jetzt haben sie sich auch gegen die Hertha belohnt.
Ja, deswegen habe ich ja auch letzte Woche gesagt, weil ihr beiden habt ja letztendlich die Fürther dann so klein gemacht und das Ergebnis der Wolfsburger mal wollte da mal in einem Satz eigentlich so abschmettern. Ja, gut war ein Sieg gegen Fürth. Nein, ich glaube, die Fürther machen seit Wochen eigentlich, wenn man ehrlich ist, kannst du dich erinnern an das Auswärtsspiel der Fürther in Dortmund?
Ja, ja.
Haben die, da war irgendwie so ein bisschen, fand ich, zumindest auch schon der Eindruck da, dass sie nach wie vor alles reinschmeißen, dass es furchtbar unangenehm ist, glaube ich, im Moment gegen die Fürther zu spielen. Nicht, weil sie auf spielerische Art und Weise ja die gegnerischen Mannschaften an die Wand spielen. Nee, ganz im Gegenteil, weil sie einfach das machen, was letztendlich ihnen zur Verfügung steht, beziehungsweise sie nutzen eben alle Mittel, die sie zur Verfügung haben und das ist dann eben Einsatz. Und klar, jetzt hast du so ein Spiel, ein Heimspiel gegen die Hertha. Du weißt, es ist jetzt vielleicht die Mannschaft, die ja ein Stück weit nicht konstant Woche für Woche die guten Leistungen bringt. Und dann kam der Spielverlauf mit dem frühen Tor. Passt natürlich dann perfekt in so ein, ja, wie sagt man da, in so ein Drehbuch für ein perfektes Heimspiel. Ja, und am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, da spielt ein abgeschlagener Tabellenletzter gegen ja, eine Mannschaft wie Hertha, die eigentlich irgendwo ins Mittelfeld der Bundesliga gehört, sondern das war wirklich ja, ein sehr, sehr starker Auftritt der Fürther.
Ja, gerade in der ersten Halbzeit, klar, fing natürlich super an fürs Kleeblatt mit der Führung nach 30 Sekunden durch Hogotta. Wie das Tor fällt, ist natürlich maximal unglücklich und ich glaube, so ein Tor fällt auch nur alle paar Jahre. War ja eine Art Pressschlag kurz hinter der Mittellinie und wie dieser Ball dann, es war auf keinen Fall als Pass gedacht, es sollte irgendwie nur ein Pressschlag werden. Ja, der Ball geht dann zwischen zwei Hertha-Verteidigern durch und da hatte Hogotta wohl, glaube ich, ein bisschen drauf spekuliert und läuft dann frei auf Schwolo zu und markiert dann das 1:0. Belfodil hatte dann ein paar Minuten später auch schon die Chance zum Ausgleich, aber der neue Torwart von Fürth, Linde, war da relativ reaktionsschnell und verhinderte den Ausgleich. Aber auch kurz danach hatte Greuther Fürth auch noch die eine oder andere Möglichkeit, auf 2 und sogar aufs 3:0 zu stellen, wo Hertha sich dann zumindest zur Halbzeit glücklich schätzen konnte, dass es da nur 1:0 stand und sie mit 1:0 in die Pause gegangen sind. In der zweiten Halbzeit war es wirklich ein offener Schlagabtausch. Sagt hinterher auch die Statistik, die Hertha mit 26 Abschlüssen kommen allerdings nur zum Anschlusstreffer hinterher. In der 83. zwischenzeitlich hat Hogotta dann mit seinem 7. Saisontor nach dem Elfmeter auf 2:0 bereits gestellt. Unglückliches Handspiel von Mittelstädt. Ja, war wieder so ein Handspiel, wo wir jede Woche ja mittlerweile drüber sprechen. Muss man geben, braucht man gar nicht lange drum rumreden. Ja. Ja, aber dass der ein oder andere Verteidiger, ich meine, es gibt den ein oder anderen guten Verteidiger auch in anderen Ligen, ist dann diese neue, wie sagt man, Pinguinhaltung und watschelt dann so ein bisschen vor dem Flankenden hin und her, aber dann sind die Hände halt hinterm Rücken, sieht zwar blöd aus, aber so verhindere ich dann zumindest die Flanke. Ne? Ja, und ja, die Hertha hat alles nach vorne geworfen, belohnte sich dann hinterher nicht für den Einsatz und ja, so geht die Hertha. Ohne 3 Punkte Baden. Zurück nach Berlin, Baden. Ja, und bleibt weiterhin mitten im Abstiegskampf hängen.
Absolut. Also wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die eine oder andere Mannschaft, die da eben hinten drin steckt, rechnet wahrscheinlich insgeheim auch ja, mit diesen 3 Punkten, die offensichtlich der Hertha auch richtig gut getan hätten. Um es mal so auszudrücken, trotz alledem, du darfst die Fürther eben auch niemals unterschätzen. Und der Trend, der zeigt definitiv nach oben bei den Fürthern. Gut, jetzt nächste Woche haben sie mal eine richtige Herausforderung, die Fürther. Treten nämlich auswärts beim ja, großen FC Bayern an. Es gibt natürlich Leichteres. Trotz alledem ist es, finde ich, als ja, Fan der Bundesliga auch schön, dass es wirklich auch die Fürther als Tabellenletzter, so wie du es eben auch schon mal angedeutet hast, nach wie vor bis zum 34. Spieltag alles geben und eben nichts abschenken.
Ja, und letztendlich kann die Hertha ja, glaube ich, froh sein, dass die eine oder andere Mannschaft am Wochenende dann auch nicht gepunktet hat und es somit weiterhin sehr eng unten im Keller bleibt. Fabi, nenn mal so aus dem Stegreif raus die Mannschaft, die nach dem FC Bayern die zweitmeisten Abschlüsse der Liga hat. Welche Mannschaft wird dir da so als erstes einfallen?
Ich hätte jetzt, also wenn du jetzt so fragst, dann wäre es offensichtlich. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt Leverkusen, Dortmund. Mm-hmm. Aber wahrscheinlich ist es irgendeine Überraschung.
Es ist eine Mannschaft, die wir eigentlich auch die ganze Saison schon deutlich weiter oben erwartet hätten. Borussia Mönchengladbach. 321 Abschlüsse nach den Bayern, die zweitmeisten. Ja, und am Wochenende sind von diesen Abschlüssen, haben sie dreimal Tor getroffen, gewinnen am Ende 3-2 gegen den FCA. Ja, hatten bereits 4 Pleiten zu Hause hintereinander erlitten. Gott sei Dank ist es nicht zur fünften gekommen. Nach dem Unentschieden letzte Woche in Bielefeld. Eine weitere Steigerung der Borussia. Spielerisch nach vorne im offensiven Bereich deutlich verbessert. Wir mit deutlich mehr Spielfreude, besseren Kombinationen nach vorne, einem schönen 1-0, schön rausgespielt nach einer Flanke von Player auf den Kopf von Kone, der frei im Fünfer zum Kopfball kommt, das 1-0. Und ja, die Gladbacher auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, wie gesagt, spielerisch deutlich verbessert. Hofmann macht das 2-0 nach einem schönen Doppelpass über die linke Seite mit Benzibaini und Kone. Und eine Flanke auf den Elfmeterpunkt, wo Jonas Hofmann dann trocken abzieht zum 2-0. Der FCA steckte allerdings nicht auf, kam auch immer wieder zu guten Abschlüssen. Jago verkürzte dann. Und ja, kurz Zeit später war es dann wieder Benzibaini, der ja jetzt auch wieder seit 3 Wochen, glaube ich, zurück ist vom Afrika Cup. Merkt man deutlich, dass da die linke Seite auf jeden Fall wieder deutlich aktiver ist. Ja, der macht nach einer Neuhausflanke das 3-1, kommt da frei zum Kopfball vor André Hahn. Und wer auch wieder getroffen hat, oder das erste Mal seit langer Zeit für den FCA, war Finn Bogason. Macht dann den Anschlusstreffer zum 3-2. Alles in allem ein grundsolider Auftritt der Gladbacher, die jetzt, glaube ich, wieder in der Spur sind. Zumindest jetzt die letzten beiden Spiele 4 Punkte geholt, haben sich ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, jetzt mit 26 Punkten auf Platz 13. Ja, und der FCA, bisschen unglücklich vielleicht, ein bisschen mehr Glück hinten raus, vielleicht noch einen Ausgleich gemacht. Allerdings sind jetzt alle Spieler wieder fit, sodass die nächsten Wochen auf jeden Fall mit dem FCA wahrscheinlich zu rechnen sein wird.
Ja, also auf jeden Fall ziemlich gut zusammengefasst, was ich hervorheben wollen würde. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, in Summe ein verdienter Sieg für die Gladbacher. Zum Glück, weil ich glaube, es war elementar wichtig auch, dass die Gladbacher in einem Heimspiel mal wieder 3 Punkte einfahren bei der Tabellenkonstellation. Ich glaube einfach, ja, dass es ja dann für die Gladbacher auch so ein, ja, ein bisschen so ein Wendepunkt auch sein kann, weil du jetzt hast nächste Woche ja auch mit dem Auswärtsspiel in Dortmund einen richtigen Brocken vor der Brust. Deswegen war es ganz, ganz wichtig, eben die Augsburger auch zu Hause zu schlagen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch definitiv erwähnen, ich glaube, die Augsburger, die haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Es war, glaube ich, auch so, ja, bis zu dem Anschlusstreffer war es an sich eigentlich ein recht munteres Spielchen, würde ich jetzt mal sagen.
War sehr unterhaltsam, also, ja.
Genau, mit Chancen eigentlich auf beiden Seiten, ohne da jetzt wirklich eine genaue Gewichtung verteilen zu wollen, aber trotzdem war es ein Auswärtsspiel der Augsburger, was man jetzt nicht, und ich kann mich erinnern, dass wir oft schon uns gewundert haben über die Auftritte der Augsburger. In dem Fall war es wirklich ein munteres Spielchen und am Ende mit einem verdienten Sieger Gladbach, die den Sieg einfach auch benötigt haben, dringend in der Tabelle.
Ja. Ja, du hast gerade ja gesagt, die Augsburger selbst nach dem 3-1 nicht den Kopf hängen lassen, weiter nach vorne gespielt, die Chancen gesucht und ja, von der Einstellung her deutlich verbessert im Gegensatz zu den letzten Wochen. Und ja, der FCA scheint wieder so ein bisschen, wie sagt man, Blut geleckt zu haben und hat dann in der nächsten Woche den SC Freiburg zu Hause zu Gast, was mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel für den FCA werden wird. Aber mit der Einstellung gerade in der Offensive haben sie jetzt wieder deutlich mehr Möglichkeiten. Und wenn der FCA sein frühes Pressing, wie jetzt auch oft gegen Gladbach praktiziert, auf die Platte bringt, ja, immer wieder schön hinter die Kette gekommen, haben sie ja auch die abschlussstarken Spieler. Dann, wenn Finn Bogason, Niederlechner wirklich dann alle mal wieder zur hundertprozentigen Form kommen, denke ich, ist der FCA, was den Kader angeht, der ein oder andere Mannschaft zumindest im Abstiegskampf überlegen. Kommen wir zu einer Mannschaft, Fabi, die für die Sören eigentlich die letzten Wochen immer zuständig gewesen ist. Der VfL Wolfsburg, zweiter Sieg in Serie, auch Luft verschafft im Abstiegskampf, Platz 12. Das war, glaube ich, so ein Spiel, wo die Eintracht am Ende des Spiels da steht und sich fragt, warum haben wir heute verloren und haben nicht zumindest einen Punkt mitgenommen, oder?
Ja, vor allem, das war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin, aber es müsste die dritte Niederlage in Folge gewesen sein, oder?
Ja, dritte Heimniederlage am Stück.
Mhm. Genau. Und was bei dem Spiel wirklich auffällig war, war die Fehlerquote, allerdings auf beiden Seiten. Wenn ich, das war irgendwie auch ein Stück weit ganz komisch anzuschauen, weil eigentlich auch von beiden Mannschaften wirklich eine Reaktion ein Stück weit. Die Frankfurter spielen zu Hause, hatten sich dann über Wochen dann wieder mit in Form von fleißig Punkte sammeln nach oben an die internationalen Plätze herangerobbt, auf der anderen Seite dann wieder Federn gelassen, dann die Wolfsburger letzte Woche mit einem brutal wichtigen Sieg gegen die Fürther, die dann einfach auch wieder in der Bringschuld waren. Also es war eigentlich ein Spiel, wo ich letzte Woche schon angedeutet habe, dass ich mich darauf eigentlich freue, weil es sind zwei Mannschaften, die ja ein Stück weit jetzt irgendwo dafür sorgen müssen, ein gewisses Momentum zu erzeugen, um dann doch irgendwie vielleicht noch irgendwas zu realisieren in Form von den gesteckten Zielen, nämlich internationaler Wettbewerb. Und wenn man auch auf die Tabelle schaut, es sind noch 12 Spiele. Es ist, glaube ich, bis Platz 7-6 für die Wolfsburger, zumindest wenn man ein bisschen träumen mag, auch noch viel möglich. Es sind nur 7 Punkte. Wichtig war es aber für die Wolfsburger, sich auch von der Abstiegszone zu entfernen. Und du hast jetzt wieder die 5 Punkte nach hinten Abstand zu Platz 16. Tat den Wolfsburgern unheimlich gut. Und dann, so leid es mir tut für diejenigen, die Max Kruse dann eben halt nicht so cool finden. Auf der anderen Seite sieht so aus, als würde sich der Transfer dann eben auch langsam bemerkbar machen. Jetzt in der Form, wo er dann einfach das wichtige 1-0 erzielt in einem Spiel, was eigentlich, glaube ich, zumindest für meinen Geschmack geprägt war durch wirklich viele Fehler, individuelle Fehler.
Ja, die Frankfurter ja jetzt einen Punkt aus 5 Spielen, ist momentan der Wurm drin. Das Hauptproblem der Frankfurter ist, dass sie vorne das Tor nicht treffen, die letzten Spiele. Auch jetzt bei den Abschlüssen wieder 16 Abschlüsse, 61% Ballbesitz, auch wieder mehr Aufwand betrieben. Ja, nur nach vorne hin fehlt die Durchschlagskraft. Das 1-0 der Wolfsburger durch Kruse, du hast es gerade angesprochen, per Elfmeter. Nummer 23 von 24 verwandelt. Müssen wir aber noch kurz drüber sprechen, Fabi. Also ich als Schiedsrichter hätte da definitiv keinen Elfmeter gegeben. Beim Basketball sagt man letztendlich, wenn der Spieler quasi die Abwehrstellung einnimmt, mit beiden Füßen fest am Boden steht. Meiner Meinung nach ist Kruse nur gegen Hinteregger gelaufen. Und keine Ahnung. Also von daher weiß ich nicht, ob man den Elfmeter so wirklich jetzt hätte geben müssen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist Kruse da nur gegen Hinteregger gelaufen, der ja noch nicht mal aktiv irgendwie eine Bewegung macht. Ziemlich glücklicher Elfmeter.
Ich meine damit eigentlich auch nur die Art und Weise, wenn ich sage, dass es halt sich auszahlt, in der Situation eben auch den Elfmeter reinzumachen, ob es jetzt einer war oder nicht. Können wir mit noch so vielen Menschen diskutieren, glaube ich. Der eine sagt ja, der andere sagt nein und im Zweifel hat immer der Schiedsrichter recht.
Punkt. Oh, welch weise Worte. Okay, die zweite Halbzeit, quasi wie die erste Halbzeit. Frankfurt, die spielbestimmende Mannschaft, allerdings auch nicht mit den hundertprozentigen Gelegenheiten. Ja, und dann war es die 92. Minute, ein langer Abschlag war es da, wurde dann verlängert von Martin Hinteregger. Ich weiß nicht, was er davor hatte. Zurückspielen zu Kevin Trapp hat er, glaube ich, vorgehabt und legt dann Dodi Lukebakio, der durchgelaufen war, den Ball mehr oder weniger in den Fuß. Und ja, der markiert dann das 2:0. Ja, meiner Meinung nach ein glücklicher Punktgewinn, für glückliche 3 Punkte für den VfL Wolfsburg, die jetzt nicht wirklich verdient waren. Haben sich aufs Wesentliche konzentriert in der Defensive gewesen, 0 gespielt. Ja, und am Ende stehen 3 Punkte für Max Kruse und seinen neuen Arbeitgeber.
Ja, ich weiß, jetzt, dass weder du noch Sören irgendwann mal große Freunde vom VfL Wolfsburg werdet. Trotz alledem versuche ich es immer neutral zu beurteilen. Ja, wichtig war es letztendlich auch das Ergebnis von letzter Woche zu bestätigen und auswärts in Frankfurt zu gewinnen.
Ja, richtig, genau. Sehe ich genauso. So, dann lass uns mal weitermachen, Fabi. Ja.
Hallo?
Ich höre dich wieder, Fabi. War wohl die Verbindung nach Meerbusch gerade abgerissen. Kein
Thema.
Okay,
sorry. Nee, ich habe gerade einen FaceTime-Anruf bekommen und dann bricht hier alles zusammen.
Ah, die Technik. Die nächste Schulung findet übrigens in 2 Wochen statt. Nur damit du Bescheid weißt. Lass uns doch mal weitermachen und das Samstagabend-Topspiel vorziehen. Ich hatte auch mit meinem Kollegen aus Leverkusen, mit Carsten, schon gesprochen, der jetzt auch schon wieder völlig euphorisch dahergekommen ist. Also was die Leverkusener auch jetzt am Samstagabend wieder gespielt haben, gerade offensiv, das lässt sich die letzten Wochen ja wirklich einfach nur super anschauen. Ich meine, wer einfach nur ein Offensivspektakel sehen will, ist, glaube ich, in der Bay Arena oder allgemein bei Leverkusen spielen die letzten Wochen mehr als gut aufgehoben. Haben sich zu Anfang etwas schwer getan, die Leverkusener. Waren die spielbestimmende Mannschaft. Ballbesitz am Ende 71%. Der VfB auch den einen oder anderen Konter gesetzt. Allerdings belohnte sich Leverkusen dann auch durch den Franzosen, ähnlich wie Christopher Nkunku in den letzten Wochen der überragende Mann in der Mannschaft, jetzt von Leverkusen. Diaby macht dann ein Dribbling kurz vorm 16er, wird das erste Mal geblockt und setzt sich dann gegen 4 Stuttgarter, die mehr oder weniger alle dann vor ihm niederknien, durch und schlänzt den Ball dann zur 1-0, verdienten 1-0-Pausenführung in die Maschen. Ja, zweite Halbzeit, auf einmal guter Start des VfB, ein Konter über die linke Seite über Führig, der steckt durch den Neuzugang auf Thomas, der aus Portugal kam. Und der trifft aus Spitzenwinkel zum etwas überraschenden 1-1. Allerdings, nur 2 Minuten später, die Stuttgarter freuten sich gerade noch über den Ausgleich, war es Adli nach einem schönen Freischuss von Demirbay aus dem Halbfeld. Den Freischuss kann man mit Sicherheit auch deutlich besser verteidigen. War relativ kurz getreten und Adli nimmt damit richtig Schwung auf, trifft den Ball perfekt und der Ball geht Richtung langen Pfosten und schlägt dann da zum 2:1 ein. Bis dato, Fabi, soweit eigentlich ein grandioser Auftritt der Werkself.
Ich frage mich immer, es gibt ja immer so Mannschaften, da wo du regelrecht immer ins Schwärmen gerätst. Leverkusen ist eine
gehört
davon.
Gehört mit dazu, ja.
Ja, vielleicht können wir das irgendwann mal am Ende der Saison auflösen, warum das so ist, ob da doch heimlich die Bayer-Bettwäsche ab und zu bei dir im Schlafzimmer überzogen wird. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es war unter den ganzen Spielen auch mit eins der deutlichsten Spiele an diesem Wochenende. Ich glaube, man kann es da recht kurz machen. Also Bayer macht im Moment Spaß. Es war über 90 Minuten nicht in einer Sekunde der Eindruck, bei mir zumindest da, dass hier irgendwas an den 3 Punkten der Leverkusener zu rütteln ist. Nach dem Wahnsinnssieg gegen Dortmund ist es jetzt einfach Bayer Leverkusen für den Moment. Und ich sage das bewusst so, weil ich habe es vor der Saison schon gesagt, dass ich mir wünsche, dass die Leverkusen in die Champions League kommen. Aber für den Moment machen die Leverkusener den Eindruck einer absoluten Top-Mannschaft in der Bundesliga. Klar, du hast ein Ergebnis, du kriegst 2 Gegentore, trotz alledem, das war ein 100% überzeugender Auftritt. Wieder 4 Tore gemacht. Die Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen, das ist im Stile einer Top-Mannschaft. Und mehr braucht man da, glaube ich, im Moment auch nicht dazu sagen, ohne dass das abwertend der Leistung der Leverkusener gemeint ist. Ganz im Gegenteil, auch hier à la Bonheur, Hut ab. Ich hoffe, es geht so weiter, weil ich glaube, wen haben Sie nächste Woche in Frankfurt, glaube ich, oder?
Leverkusen muss freitags, das wird nämlich ein so ein Spiel sein, wo sie sich dann wirklich mal beweisen können. Geht es nämlich gegen Mainz.
Mainz?
Ja, oder?
Ich hätte jetzt die...
Ich meine, es geht nach Mainz.
Ja, tatsächlich. Nicht Frankfurt, Mainz. Du hast recht. Und dann sind wir, Entschuldigung, sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir gerade eben vorher schon mal angesprochen haben, unangenehmer Gegner dann als Heimmannschaft. Bin gespannt, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass das Momentum, was sie sich erspielt haben die letzten Wochen, speziell nach der Winterpause, so weitergeht. Und dann werden die Leverkusen nur noch richtig viel Spaß machen.
Und richtig Spaß. Wir hatten am Samstagabend ja noch kurz geschrieben, ein Tor, was man wirklich hervorheben muss, ist das 3:1 durch Flo Wirtz, der mit einer überragenden Schusstechnik, und er wollte diesen Ball einfach genau so, er sah aus wie ein cooler Ball, wo er ihn getroffen hat, aber er wollte ihn genau so ins lange Eck schlenzen oder schieben, mehr oder weniger, nach einem schönen Querpass von Arangis kann Wirtz dann, guckt er quasi mehr oder weniger ein Torwart der Stuttgarter aus, schiebt dann zum 3:1 ein überragendes Tor, und auch hinterher das 4-2, hat er hinterher im Interview bei Sky dann auch gesagt, er wusste schon, wo er den Ball bekommt, dass er den definitiv querlegen will auf Patrick Schick, und ja, das ist ein Spieler der Extraklasse, der direkt 2-3 Schritte weiter denkt, und ja, Wirtz ist auch so ein Spieler, da macht es einfach jedes Mal Spaß zuzuschauen. Also auch Weltklasse. Da werden wir im nächsten Jahr, da kann also, ja, oder?
Der gute Mann ist 18 Jahre, und ich sag's immer wieder, lass die Jungs einfach mal in Ruhe kicken, bevor man denen immer die Superlative um die Ohren schlägt. Er macht im Moment einen brutalen Eindruck, die Technik, auch die Art und Weise, die Ansätze, die er zeigt, aber mit den Prädikaten wie Weltklasse, nicht von diesem Stern, der deutsche Lionel Messi.
Den habe ich noch nicht gehört, den Ausdruck.
Nee, aber da warten wir einfach noch. Ich gönn's den Leverkusen dann wirklich tatsächlich von Herzen. Aber lass den Jungen einfach kicken erstmal. Und das konstant über ein Jahr. Ich hoffe auch, dass er nochmal in Leverkusen bleibt, dass er jetzt nicht im Sommer den Gedanken entwickelt, irgendwo anders hin zu müssen, zu irgendeinem Verein in Spanien, England. Bitte lass den einfach in Ruhe kicken und schmeiß ihn nicht immer mit Weltklasse zu. Dann muss er nämlich noch ein paar Sachen dazulernen, und ich glaube, dann werden wir auch als Fußball Deutschland oder als Fans der Nationalmannschaft, die wir ja alle auch sind, zumindest alle 2 Jahre, ganz, ganz viel Freude haben. Aber lasst den Jungen einfach mal Fußball spielen.
Gut, dann halten wir einfach so fest, er ist auf einem sehr guten Weg dahin.
Genau.
Gut, sehr gut. Ja, Fabi, Sören hat es in dem Teaser ja quasi schon angekündigt. Er lässt uns jetzt mal teilhaben an seiner Analyse vom Bochum-Spiel gegen die Bayern. Ja, dann lass uns da doch mal kurz reinhören, und danach werden wir uns dazu mal äußern.
Ja, ich glaube, von Beginn an hat man einen sehr mutigen VfL gesehen, der früh angegriffen hat, die Bayern unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, damit haben die Bayern nicht unbedingt gerechnet, mit dieser mutigen Spielweise, gerade wenn man das Hinspiel berücksichtigt. Da hatte man schon den Eindruck, dass der VfL wirklich sich nicht versteckt. Dann gehst du natürlich unglücklich einfach in Rückstand mit 1-0 durch Lewandowski, wo man einfach sagen muss, dass ja man den Bayern nicht so solche Möglichkeiten im 16er geben darf. Wobei dieses Tor hätte ja im Prinzip auch nicht gelten dürfen, weil Serge Gnabry ja im Abseits stand, meiner Meinung nach. Das wurde im Nachgang nicht so bewertet. Deshalb bist du dann ein bisschen unglücklich auch in Rückstand gegangen. Aber dann, ja, die Antwort war perfekt. Ich meine, weiter mutig gewesen, weiter gedrängt. Dann hast du mit Christopher Adjaye natürlich einen unglaublich schnellen Spieler, der vor allem Niklas Süle einen Knoten in die Beine spielen kann. Das ist dann auch passiert. Damit haben wir dann 1:1 ausgeglichen. In der Spielweise, glaube ich, sehr, sehr verdient. Und dann, ja klar, mit dem Unentschieden, ja, mit dem 1:1 im Rücken bist du dann natürlich auch einfach mutiger. Dann kommst du einen Handelfmeter, den du verwandelst, souverän durch Jürgen Lokadia. Dann, ja, schießt du 2 Traumtore durch Christian Gamboa, einer der ungefährlichsten Außenverteidiger eigentlich. Und dann mit Gerrit Holtmann dass ihr das Ding reinschlänzt. Gehst mit 4-1 in die Kabine. Das war, glaube ich, ein unglaublich besonderer Moment. Ja, und ich saß auch vom Fernseher und hab's irgendwie nicht glauben können. Dann rechnest du ja schon damit, dass eine Reaktion von der Bayern kommt. Ja, die kam nicht wirklich. Zweite Halbzeit war, glaube ich, ein bisschen besser von den Bayern. Wobei da auch so die Schlussoffensive wirklich ausblieb. Auch wenn die jetzt noch 4-2 gemacht haben, kam da nicht viel. Das ist ja auch so ein Thema, gerade die Defensive der Bayern die letzten Wochen war nicht gut. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben die halt, hat Bayern halt immer ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Das war jetzt gegen Bochum eben nicht ihr Fall. Und das ist halt wirklich schon auch eine gefährliche Kiste. Ich glaube, Niklas Süle und auch Upamecano gegen Bochum waren nicht gut. Und es ist eben dann, in der Bundesliga hast du eben den Vorsprung, aber in der Champions League in den entscheidenden Duellen kann sowas echt in die Hose gehen. Und das ist sicherlich etwas, woran die Bayern arbeiten müssen in den nächsten Wochen. Und ja, auf Bochumer Seite, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Sieg zu Hause. Ich würde aber doch schon so weit gehen, der Sieg gegen Bayern, klar, ist das 3 Punkte wert, aber wenn du nächste Woche gegen Stuttgart in diesem 6-Punkte-Spiel nicht gewinnst, ist das natürlich dann auch nicht so viel wert in dem Moment. Deshalb glaube ich schon, dass das Spiel jetzt gegen Stuttgart auch nochmal sehr, sehr entscheidend sein wird. Da müssen auf jeden Fall 3 Punkte her. Und dann kannst du wirklich ein bisschen durchschnaufen. Klar hast du jetzt, bis jetzt 10 Punkte sind, glaube ich, fast 10 Punkte auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber trotzdem, dieses Stuttgart-Spiel sollte man dennoch sehr, sehr hoch hängen, damit du auch die Energie beibehältst. Aber klar, ein unglaublich schöner Sieg, bei dem man sicherlich in den nächsten Jahren noch sprechen wird. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem VfL, aber auch nach wie vor sehr angespannt, das mit Blick auf die nächste Woche, weil da müssen auch gegen den VfB auf jeden Fall 3 Punkte her.
Ja, das war Sörens Spielanalyse, Fabi. Ich denke, eigentlich trotz blau-weißer Brille eigentlich doch relativ neutral bewertet. Unterm Strich, du als Bayern-Fan, was hast du zum Spiel?
Ein Satz mit X, das war wohl nix. Nein, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war ein Auswärtsspiel. Es ging am Ende des Tages, hatte man den Eindruck nach dem 1-0 von Robert Lewandowski, typisch Bayern, in die Bochumer ja von Anfang an eigentlich auch einen richtig guten Eindruck gemacht in dem Spiel. Die Bayern gehen dann in Führung. Und ich glaube einfach, dann hat sich in der ersten Halbzeit einfach dieser Tag entwickelt, den so eine Mannschaft wie der VfL Bochum braucht, wenn sie gegen Bayern München spielt, den du einfach brauchst. Die Bayern machen es auf der einen Seite schlecht, also wirklich schlecht, nicht gut, sondern einfach nur wirklich sehr schlecht. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Momente im Spiel. Du kommst zum Ausgleich, das 2-1, das 3-1 mit einem Traumtor, wo der den in den Winkel oben reinjagt, Gamboa. Auch der Elfmeter, ja, in dem Sinne, der vermeidbar war. Dann gehst du 2-1 in Führung, dann kommt das Traumtor von Gamboa zum 3-1. Ja, und das ist dann dieser Moment, wo dann so eine Mannschaft das Stadion mitnimmt, jeden einzelnen Fan mitnimmt, wo die dann auch nicht nur 100% an sich glauben, sondern dann eben auch nochmal diese 1-2% mehr. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, für die an dem Tag nicht viel zusammengeht. Ja, und dann kommt eins zum anderen und dann macht's auch, dann muss man auch als Bayern-Fan sagen, war das dann schon auch beeindruckend, was der VfL da die erste Halbzeit ja abgebrannt hat oder da geleistet hat. Dann ging es in die zweite Halbzeit. Da war es tatsächlich auch noch so, dass ich Anfang der zweiten Halbzeit dachte, ja,
geht so weit,
es gibt ne? Ja, eigentlich in der Halbzeit dachte ich, okay, es ist so ein Spiel, welches im Zweifel vielleicht sogar mit einem frühen Anschlusstreffer zum 2-4, und du weißt ja, dass dann irgendwann die Kräfte auch nachlassen, dass da irgendwie noch was möglich sein könnte. Ja, und dann haben aber die ersten 3 Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich genau das bestätigt, was man in der ersten Halbzeit schon gesehen hat. Ja, und dann war eigentlich, wenn man auch die Spiele der Bayern schaut, dann war eigentlich ziemlich schnell klar, okay, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann werden die Bochumer das Spiel dann letztendlich auch durchbringen. Dann kam zwar noch der Anschluss von Lewandowski, der kam dann aber ja, einfach zu spät, auch wenn man ja fairerweise auch als Bochum-Fan sagen muss, es waren dann noch ein, zwei Möglichkeiten von Lewandowski, glaube ich, wo der Anschluss hätte früher fallen können. Trotz alledem, es war ein absolut verdienter Sieg. Ich glaube, wenn du 4-2 gegen Bayern München zu Hause gewinnst, ist es sozusagen ein Fest. Die Frage ist jetzt nur, was wollen wir analysieren? Wollen wir die Leistung der Bochumer analysieren? Das müsste eher der Sören und du übernehmen. Wenn es nach den Bayern geht, gibt es für mich ein, zwei Sachen, die ich einfach nicht verstanden hat. Das ging los, vor allem bei der Aufstellung bei den Bayern. Zumindest war es realtaktisch so geplant, nur mit einem Sechser zu spielen. Der Plan ging nicht auf. Ich hatte auch das Gefühl, dass Joshua Kimmich ein bisschen überfordert gewirkt hat, die erste Halbzeit allein auf der Sechs, ohne dass das irgendwas damit zu tun hat, dass ich ihm ja, ein Stück weit das Niveau absprechen will, ganz und gar nicht, aber hat einfach so gewirkt. Und ja, und dann ist die Frage vielleicht auch an dich, wenn du so einen Spielverlauf hast, du hast einen Spieler in der Abwehr. Bin kein großer Fan, auf jemanden einzeln oder individuell einzuprügeln, aber du hast einen Spieler, der eigentlich die ganzen letzten Wochen schon nicht den sicheren Eindruck gemacht hat. Hättest du dann vielleicht auch viel früher reagieren müssen im Zweifel, vielleicht nach der Elfmetersituation und Upamecano auswechseln?
Upamecano ist ja letzte Woche auch erst spät eingewechselt worden, wirkte da ja auch schon immer noch ein bisschen verunsichert, hatte da auch den einen Lapsus, glaube ich, mit drin gehabt, hatte da vorher auch lange Zeit nicht gespielt. Was mir aufgefallen ist, es war ja letztendlich immer das gleiche Muster, ne? Also sowohl, da war es ja einmal, wo war es denn beim, ich glaube, das 1-1 quer durch Ajay, das 2-1, genau. Da zieht Luka Dia, der der einzige Bochumer Stürmer war, lässt sich bis zur Mittellinie fallen, nimmt den Ball da an auf Höhe der Mittellinie und legt dann links raus auf Gerrit Holtmann. Da ist die erste Sache, wo war Pavard? Und dann geht Holtmann ins Laufduell gegen, ich meine, es war Upamecano, ne? Und ja, legt dann den Ball dann hinterher quer. Beziehungsweise wollte dann reinflanken und da kommt der Upamecano auch nur so gerade eben noch hinterher, wo er dann das Handspiel macht. Und auch das 3-1 über Gamboa, über die rechte Seite, wo sie sich da wirklich mit einer Hacke und einem Tunnel vorweg, da wirklich wie eine Kreisligamannschaft ziemlich dämlich anstellen, sage ich jetzt mal. Da halte ich mal kurz am Trikot oder setze mal das Foulspiel. Aber so einfach vorgeführt zu werden, da tut dann schon wirklich weh. Und ja, zu einem Überfluss dann ja noch das 4-1 durch Holtmann, war auch ganz schlecht verteidigt. Für mich war es ziemlich ungewohnt, diese Abstimmungsprobleme hinten in der Abwehr und auch die ungenauen Zuspiele häufig. Haben sich ja oft auch die zweiten, nachdem sie den Ballverlust hatten, sind sie nicht auf die zweiten Bälle gegangen, beziehungsweise sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen für die zweiten Bälle. Da war Bochum deutlich präsenter, hat die meisten auch gewonnen. Und ja, der Zugriff aufs Spiel hat einfach gefehlt, ne? Also man hatte nie den Eindruck, dass der FC Bayern sich da mal mehr oder weniger das Heft zurückholt vom VfL Bochum, der, du hast es ja gerade angesprochen, gerade in der ersten Halbzeit phasenweise ja wirklich die spielbestimmende Mannschaft war, ne? Und der FC Bayern deutlich Probleme hatte, sich da überhaupt erstmal richtig zu ordnen in der Defensive. Oder?
Ich weiß nicht, ich glaube, du siehst jetzt auch wieder ein bisschen zu stark durch die Bochumer Brille. Also ich glaube schon, dass die Spielanteile ja mehr bei den Bayern lagen. Ich müsste auch die
Ja,
Ballbesitzstatistik.
36%. Ja.
Ja, also das drückt wohl schon aus, dass die Spielanteile mehr auf Bayern-Seite war. Und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich glaube einfach, das Problem in dem Spiel war dann eben auch in der ersten Halbzeit ja offensichtlich natürlich, wo es 4-1 steht, glaube ich, eben die taktische Ausrichtung. Weil ich halt einfach glaube, dass du mit einem zweiten Sechser dann eben auch ein bisschen mehr Stabilität in der Defensive hast. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, warum es da von der Zuordnung teilweise dann auch eben nicht so 100% gepasst hat. Ja, und was dann halt eben auch noch dazu kommt, dann war es offensichtlich eben auch der Fall, dass du dann halt bei der Tagesform bei dem einen oder anderen, glaube ich, einen richtig schlechten Tag erwischt hat es. Und ich sag's ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, ne? Dann führst du 2-1 gegen Bayern München. Und ja, die dieser ganze Vorgang bei dem 3-1 ist ja eigentlich schon Wahnsinn für sich. Dass der den dann aber noch oben so in den Knick reinbringt, dann muss halt auch alles passen.
Wahrscheinlichkeit 1,7%.
Ja,
sagt, glaube ich, alles.
Und dann hast du das 3-1, ja, und dann ist letztendlich alles auf dem richtigen Weg, zumindest aus Bochumer Sicht. Und auf der anderen Seite gebe ich dir schon recht, du darfst dich als Bayern München vor allem auch nicht in dem Spiel so vorführen lassen, teilweise in der Defensive. Aber dass jetzt die Bochumer die spielbestimmende Mannschaft waren, das sehe ich dann in dem Fall dann doch anders.
Noch eine Sache, die ich jetzt mal ansprechen wollte und deine Meinung dazu hören wollte, Fabi. Würdest du mir zustimmen, dass der FC Bayern das Problem hat, dass zu viele Spieler also mehr Offensivdenken haben als defensiv? Weil so, ich kann mich an die letzten Jahre eigentlich erinnern, dass in der Häufigkeit, wie teilweise die Spiele dann in der Höhe auch verloren werden und auch die Gegend, gerade die Anzahl der Gegentore, ist in den letzten Jahren, egal wer da der Trainer war, Heynckes, Guardiola, in der Art und Weise, auch wie einfach sie ja teilweise gefallen sind, nicht gab. Dass es zu der Zeit doch noch die Spieler gab, die mal lieber hinten stehen geblieben sind, anstatt, sage ich jetzt mal, jeden Angriff mitzulaufen oder einfach konzentrierter bis zum Schluss waren?
Ich glaube, mit der Konzentration hat es dann auch relativ wenig zu tun, sondern es ist dann eben auch die taktische Ausrichtung. Und dann sind wir ja genau wieder auch an dem Punkt, wo wir letzte Woche gegen Leipzig waren. Ich meine, rein theoretisch gesehen, wenn du das Spiel jetzt hier in dem Sinne so von der Ausrichtung her gestaltet hättest als oder aus Bayern München Sicht, dass du mit 3 Punkten nach Hause gefahren wärst, hättest du wahrscheinlich genau die gleiche Thematik auch gehabt mit der hohen Anzahl an Gegentoren. Aber ich glaube, dass es halt einfach auch mit der Spielweise in Verbindung zusammenhängt, dass du eben auch nicht alles verteidigen kannst. Und wenn man jetzt mal das Spiel gegen Bochum jetzt am Wochenende rausnimmt und vielleicht auch das Spiel gegen Gladbach, ich meine, vor dem Spieltag jetzt gegen Bochum hatten die Bayern auch die beste Abwehr der Liga, oder?
Muss ich gewesen sein, ja.
Kommt ja dahin. Und wenn du dann eben so offensiv ausgerichtet bist und du musst ja einfach nur mal in die erste Elf reingucken, es ist ein Coman, es ist ein Sané, es ist ein Müller, es ist ein Gnabry, es ist ein Lewandowski, ja, das ist schon ein Pfund, dass du dann eben auch damit rechnen musst, dass du in der Defensive hin und wieder wahrscheinlich auch in Unterzahl bist oder dann eben auch, wenn die erste Pressingreihe überspielt wird, dass du dann im Zweifel Gefahr läufst, eine Torschance für den Gegner zuzulassen, ist, glaube ich, auch normal. Aber ja, in einer Sache gebe ich dir recht, die müssen anfangen, das in den Griff zu bekommen. Allerdings glaube ich auch, dass man das Spiel jetzt am Samstag auch nicht als Maßstab dafür nehmen sollte, um letztendlich die internationalen Aussichten der Bayern irgendwo in Frage zu stellen. Weil ich glaube, das ist dann ein Champions League-Spiel, ist dann auch nochmal von der taktischen Ausrichtung, von der Aufstellung, realtaktisch, glaube ich, auch nochmal was komplett anderes als ein Bundesligaspiel, in dem Fall jetzt am Wochenende gegen VfL Bochum.
Ja, denke ich auch. Und die erste Gelegenheit, das zu beweisen, haben ja denn die Bayern am, ich weiß gar nicht, wann spielen sie, am Dienstag, nee, Mittwoch spielen sie, ne? Oder? Dienstag? Mittwoch?
Dienstag,
oder? Dienstag, genau. In Salzburg war es, ja?
Ja, fast ein Derby.
Fast ein Derby, paar Kilometer nur entfernt, kurze Anreise.
Mittwoch ist es doch.
Genau. Dann lass uns doch zum Sonntag springen. Am heutigen Sonntagnachmittag gelang dem BVB dann die Wiedergutmachung nach der deutlichen Klatsche letzten Sonntag. Unterm Strich ein guter Auftritt des BVBs, eine Reaktion gezeigt, Gewinn letztendlich verdient. 3-0 bei Union Berlin hatte ich auch eigentlich deutlich schwerer erwartet, aber von Beginn an eigentlich die Dortmunder gerade in der ersten Halbzeit dann doch schon die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz, haben sich Union gut zurechtgelegt und sind dann auch verdient innerhalb von kürzester Zeit. In der 18. und 26. Minute durch Marco Reus, der seinen 6. und 7. Saisontreffer markiert hat, verdient in Führung gegangen. Zweite Halbzeit plätscherte so ein bisschen dahin. Da verfiel Dortmund wieder so ein bisschen in die letzten Wochen, wo sie es ein bisschen entspannter angegangen sind. Da kam Union dann ein bisschen mal auf. Allerdings dann das 13-0 durch Guerrero was ein bisschen glücklich war, mehr oder weniger aus dem Nichts. Anni Lute sah da auch ein bisschen unglücklich aus. Bellingham kratzt den Ball dann noch so gerade eben von der Linie, bringt ihn vors Tor und da spitzelt dann Guerrero das 3-0 rein. Da war die Sache eigentlich soweit durch. Der Anschlusstreffer durch Mühlwald wurde dann in der 73. Minute zurückgenommen, weil ja ein Foulspiel wohl stattgefunden hat, bin ich auch der Meinung, hätte man nicht pfeifen müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, die Situation. Ja, aber am Ende gewinnt der BVB, nimmt 3 Punkte mit aus Berlin und ich denke, das war eine gute Antwort auf letzte Woche. Mats Hummels war wieder mit hinten drin, war eine Szene im Spiel, da war es, glaube ich, stand es schon 3-0, da hatte Julian Brandt, glaube ich, einen Stellungsfehler oder einen Ballverlust. Und nachdem der Ball dann geklärt war, ist Mats Hummels dann auch erstmal zu ihm hin und hat ihm da ein paar Takte gesagt. Also ich glaube, da war jemand ziemlich motiviert und wusste auch, wo er gewisse Leute dann auch nochmal ansprechen muss in gewissen Situationen. Ja, nächste Woche, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, kommt es dann zu Hause zum Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Und das ist ja ein Duell, was die letzten Jahre ja auch das ein oder andere Torspektakel mit sich gebracht hat.
Ja, vielleicht einfach nur auch noch meine Einschätzung zum Spiel, weil du hast es ja jetzt auch gerade wieder relativ runtergespielt, so ein Auswärtsspiel. Ich glaube, die Unioner sind auch relativ heimstark. Ich glaube, es ist auch keine Mannschaft, wo du auswärts gerne antrittst. Es gibt für mich zwei Sachen hier bei dem Spiel. Also zum einen machen mir die Unioner ehrlicherweise ein bisschen Sorgen, auch mit dem Auftritt letzte Woche in Augsburg beim 0-2. Ja. Macht im Moment ehrlicherweise keinen guten Eindruck. Heute war, wobei man sagen muss, heute die ersten paar Minuten dachte ich so, geschüttelt, Top-Mannschaft zu Gast, die zeigen jetzt wieder ein bisschen so dieses gewohnte Bild der Unioner, was man so hat, also abwarten, schnelle Umschaltmomente, clever spielen, trotzdem auch im richtigen Moment immer da sein. Und eigentlich kam dann so ab Minute 10 war es dann ein Spiel von einer Top-Mannschaft, die das Spiel dann einfach übernommen hat oder das Heft des Handelns übernommen hat und dann wirklich auch souverän und gut letztendlich den Auswärtssieg dann eingefahren hat. Doppelpack von Marco Reus. Ich glaube auch speziell nach dem Spiel letzte Woche war es auch gar nicht so einfach, in das Spiel reinzukommen. Hat ein paar Minuten gedauert, aber dann war schon sehr, sehr souveräner Auftritt, 3-0 in Berlin bei Union, 3-0 ist schon auch definitiv zu erwähnen, dass man da auch den Hut von ziehen kann, war glaube ich auch für die Dortmunder ganz, ganz wichtig, vor allem auch im Hinblick jetzt eben auch auf die nächsten Wochen, weil ich ja auch gesagt habe, du spielst jetzt Europa League, klar, wenn du dann aber irgendwann in der Bundesliga 9 vielleicht dann irgendwann noch mehr Punkte hinter den Bayern hinterherlaufen musst, dann ist es unfassbar schwer, letztendlich die Spannung zu halten und von daher war das wirklich eine gute Reaktion oder eine sehr, sehr gute Reaktion auf die Niederlage gegen Leverkusen letzte Woche.
Ja, glaube ich, auch wichtig gewesen, dass Marco Rose auf eine Doppel-6 gesetzt hatte. Witzel hat er ja mit reingenommen für Hazard. Und der hat dann ja auf der Doppel-6 mit Bellingham gespielt. Ich glaube, das war auch ein guter Schachzug von ihm, um wieder ein bisschen mehr Stabilität gerade in die löchrige Abwehr bzw. Defensive zu bringen. Und gerade auch hinten Mats Hummels hat auch wieder mit seiner Ruhe heute das Spiel schön aufgebaut. Haben nicht viel zugelassen. Erster Sieg von Borussia Dortmund bei Union Berlin. Zuvor hatten sie da 2 Niederlagen kassiert. Und die Dortmunder ja auch erst die zweite Mannschaft nach Bayern München, die dieses Jahr überhaupt an der Alten Försterei gepunktet hat. Ne?
Absolut.
Ja, und dann, Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, die die letzten 3 Wochen jeweils verloren hat. Aber sie sind zurück, haben heute wieder, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder mit Superlativen um mich schlage, aber von Minute 1 an wirklich Arminia Bielefeld hergespielt, waren gerade in der ersten Halbzeit drückend überlegen, wirklich viele, viele Chancen, gehen in der 21. Minute, ich bin Benjamin Hübner in Führung, schönes Kopfballtor, Rüther in der zweiten Halbzeit, auch nach einer schönen Flanke, kommt er frei im 5-Meter-Raum, kann den Ball noch mit der Brust annehmen, verwandelt dann eiskalt im Fallen in den Winkel. Zwischenzeitlich waren aber noch genug Chancen für, Jonas Dabur und waren noch 2, 3 andere, die da auch schon auf Baumgartner noch, die auf 2-3-0 hätten stellen können vor der Halbzeit. Bielefeld kam in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal zu guten Abschlüssen. Aber alles in allem hatte die TSG das Glück, dass Bielefeld da nicht getroffen hat zwischenzeitlich. Ließen zu viel liegen. In der 85. Minute hatte Baumgartner den bis dato schon 23. Torabschluss, was, glaube ich, auch die Überlegenheit der TSG bei dem Spiel widerspiegelt. Ja, die letzten Wochen haben sie das Tor nicht getroffen, hatten da auch schon viele Abschlüsse und ja, bei dem Spiel haben sie endlich mal das Tor getroffen. Die Bielefelder nach zuvor 6 ungeschlagenen Spielen trifft es jetzt auch mal wieder mit einer Niederlage, 5, glaube ich, waren es, auch mal wieder. Aber ja, die TSG jetzt wieder auf einem Champions-League-Platz und unterm Strich ein völlig verdienter Sieg. Nie gefährdet gewesen.
Sind sie nicht auf einem Champions-League-Platz, sondern sie sind auf Platz 5, aber punktgleich mit Platz 4.
Dann war es schon so, siehst du?
Gut. Dann war es schon so, also dann spielen sie jetzt, aktuell würden sie Europa League spielen.
Ja.
Ja, die Frage, was ich mir stelle, jetzt mal unabhängig von dem Spiel, das war ja ein mega verdienter Sieg, 2-0 von Hoffenheim gegen Bielefeld, war aber, glaube ich, auch nach den letzten Wochen auch ein Stück weit jetzt einfach wieder an der Zeit für die Hoffenheimer, 3 Punkte einzusammeln. Für mich verrückt, weil wir ja jetzt eigentlich mehr oder weniger am Ende sind, wenn ich mir so die Tabelle anschaue, gefühlt ja eben auch so ein bisschen Schneckenrennen um die internationalen Plätze eigentlich von Mannschaften, die ja in unterschiedlichen Phasen der Saison wirklich auch mal eine ganze Reihe an nicht gewonnenen Spielen nacheinander hatten, bei den Hoffenheimern, dann die Freiburger, die seit Wochen eigentlich es nicht mehr schafften, 3 Punkte zu sammeln, die Unioner, die gerade im Moment keinen guten Eindruck machen. Und es ist so eng zusammen, also Platz 4 bis Platz 7 punktgleich, die Kölner und die Mainzer letztendlich 2 beziehungsweise 3 Punkte dahinter. Es ist schon verrückt. Oder selbst die Frankfurter, die jetzt eigentlich auch seit Wochen nicht mehr das tun, was man von ihnen mal über eine Zeit lang hinweg gewohnt war, nämlich dreifach zu punkten.
Ja, ja.
Es ist verrückt.
Ja, das zeigt ja wirklich, dass wenn du da wirklich vorher mal einen guten Lauf gehabt hast, selbst jetzt hier die TSG 3 Wochen kein Mal gepunktet, gewinnst einmal und bist trotzdem wieder oben mit bei. Also du hast gerade schon vorweggenommen, es ist einfach unbeschreiblich, wie eng das da alles zugeht. Und ich habe es ja schon, glaube ich, vor der Winterpause oder kurz nach der Winterpause gesagt, es wird auch weiterhin mitentscheidend sein, wie viele Spiele zwischenzeitlich vielleicht noch weiterhin durch Covid mal ausfallen, sei es Verletzungen und so. Das kommt mit Sicherheit auch noch mit. Bei TSG war es heute, André Kramaric, der ja ausgefallen ist, hat sich heute jetzt nicht unbedingt bemerkbar gemacht, das Fehlen. Allerdings, wenn der eine oder andere, ich glaube, es war ja jetzt am Freitag, Modest ist ja, glaube ich, ausgefallen wegen Covid. Okay, ging jetzt gegen Leipzig, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob er jetzt alleine da für Punkte gesorgt hätte. Aber wenn dann so Schlüsselspieler bei dem einen oder anderen Team fehlen, könnte es dann auch doch nochmal eng werden, ne? Aber ja. Nächstes
Wochenende. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, extrem spannend werden, wobei man sagen muss, und ich glaube, sage ich jetzt so auch, wenn das vielleicht viele Nicht-Fans dieser Mannschaften, aber ich glaube, ich finde es auch tatsächlich schön, dass es oder 3 Top-Mannschaften gibt, die relativ sicher auch den Abstand so nach und nach zu Platz 5 aufbauen, der immer größer wird. Mhm. Finde ich gut, weil eben auch diese Mannschaften uns international auch vertreten sollen in der Champions League. Da sollen die besten deutschen Mannschaften dabei sein. Bayern, Dortmund und Leverkusen haben Bayern, Dortmund so oder so, aber die Dortmunder auch jetzt nach diesem Wochenende 12 Punkte auf Platz 5. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, dass wir die deutsche Fahne international so lang wie möglich mit vielen Mannschaften wie möglich hochhalten. Deswegen ist es auch dahingehend eine Entwicklung und alles, was dann danach kommt, ist sehr, sehr eng und einfach extrem spannend. Und genau das Gleiche gilt natürlich dann auch, wenn man den Blick nach unten in der Tabelle richtet. Gibt es ja auch noch viele Mannschaften, die da in der Verlosung mit drinstecken. Platz 17, würde jetzt mal eher eigentlich nur noch fast bis zur Hertha gehen, weil ich einfach glaube, dass Gladbach-Wolfsburg einfach auch von der Qualität her ihre Punkte einsammeln werden. Aber das wird auch noch mal ein enger Tanz. Also im Moment ist ziemlich viel Spannung in unserer Tabelle.
Ja, richtig. Spannend wird es, Fabi, auch ab Dienstag. Dienstag geht es wieder los. Das lange Warten hat ein Ende. Die Champions League ist zurück und geht direkt los mit richtig klasse Spielen. Wir fangen am Dienstag an. Wir können ja mal die Spiele kurz durchgehen. Mit dem Spiel schlechthin, wo sich wahrscheinlich auch der nächste Top-Transfer im nächsten Sommer anbahnen wird. Die Top-Mannschaft aus PSG, aus Paris, empfängt eventuell den zukünftigen Arbeitgeber von Kylian Mbappé, Real Madrid. Wie schätzt du da die Aussichten?
Real hat jetzt am Wochenende auch wieder nicht gewonnen. 0-0 war, glaube ich, oder?
0-0, ja.
Hab leider nichts sehen können von dem Spiel. Auf der anderen Seite, die Pariser waren jetzt am Wochenende auch nur, glaube ich, knapp 1-0 oder 1-0
Erfolg. In der Nachspielzeit.
Mhm. Genau. Trotz alledem, sind da eigentlich die Spiele, wo man als Fußballfan, glaube ich, immer gern guckt. Und komm, du willst ein Ergebnis, oder?
Sag mir zumindest, kannst gerne ein Ergebnis, aber zumindest so tendenziell, es gibt ja, können wir ja erwähnen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Auswärtstorregel gilt nicht mehr.
Ja, also ich lege mich jetzt mal fest und ich sage, es wird ein 2-1 für Paris Saint-Germain.
Okay. Ich gehe da mit meinem Bekannten Alex und tippe auf Unentschieden. Ich tippe ein 1-1. Dann haben wir ja das nächste Spiel am Dienstag, Sporting Lissabon, die sich ja in der Gruppe mit Borussia Dortmund, war es, glaube ich, durchgesetzt hatten. Mhm. Empfangen zu Hause hier Pep Guardiola und City. City dreht einzeln weiter seine Runden an der Tabelle in England. Jetzt am Wochenende auch wieder 4-0 gegen Norwich. Nur eine Frage der Höhe.
Ich wollte gerade eigentlich sagen, eigentlich ist es das interessanteste Spiel für und Jungs und Mädels, die gerne auch mal ins Risiko gehen beim Tippen. Weil ich glaube, so was ich jetzt sehen kann, ist, dass Lissabon mit Abstand die höchste Quote auf eine Überraschung hat. Aber du hast es gerade eben gesagt. City ist für mich eigentlich im Moment gerade die Top 1-2-Mannschaft in Europa. Auch die Art und Weise, wenn man die Spiele sieht, das ist wirklich extrem oder bärenstark, muss man so sagen. Und ja, also ich glaube, es wird ein deutliches Ergebnis. Es wird jetzt kein Schützenfest, aber ich gehe davon aus, dass mindestens zwei Tore Unterschied dazwischen liegen, wenn nicht sogar mehr. Ein 1-3.
1-3. Ja, ich denke, ich gehe auch so 0-2, 0-3, bin ich mit dabei. Ja, und dann am Mittwoch, Fabi, kommt die erste italienische Mannschaft. Inter Mailand, der amtierende Meister aus Italien, empfängt Liverpool.
Ja, auch ein cooles Spiel zu schauen. Schade in dem Fall, dass ich Bayern-Fan bin und zur gleichen Zeit eben meine Bayern natürlich gucken werde. Ich glaube, Inter im Moment auch gerade immer in Italien in der Serie A dabei, ein paar Punkte liegen zu lassen. Auf der anderen Seite die Liverpooler, die ja verbissen versuchen, letztendlich an City irgendwie dran zu bleiben. Trotz alledem, da ist ein Unterschied von der Qualität in der Mannschaft, vom Tempo, glaube ich, auch. Mhm. Und das ist ein Ding, was die Liverpooler machen werden. Es wird kein deutliches Ergebnis werden. Italiener zu Hause, Inter auch zu Hause. Aber ich gehe davon aus, dass sich Liverpool knapp durchsetzen wird. Mhm.
Ich würde da auf ein 2-1 von Liverpool gehen, weil so ein Edin Dzeko oder so immer mal für ein Tor gut ist, immer noch. Ja, und dann kommen wir, Fabi, zum Abschluss noch, du hast es gerade angesprochen. Der FC Bayern gastiert in Salzburg.
1-4.
1-4. Also muss Salzburg leiden für die Niederlage in Bochum am Wochenende.
Ich glaube, international zeigt der FC Bayern immer ein anderes Gesicht. Es ist nach wie vor, wenn man die Bayern nicht mag, und ich weiß, dass es viele gibt, auch von unseren Zuhörern, die Bayern nicht mögen, aber es ist eine Wahnsinnstruppe von der Qualität her, vor allem in der Offensive. Ja, die Defensive macht Sorgen, aber international glaube ich, dass es nochmal eine andere Hausnummer ist. Das hat man auch in der Gruppenphase, glaube ich, ganz gut gesehen. Mhm. Und du musst als Bayern München gegen Salzburg weiterkommen, und ich glaube, dass die Jungs das auch deutlich regeln werden.
Ja, super. Klasse, dann sind wir ja soweit durch, haben wir es zu zweit heute ganz gut hingekriegt. Aber Fabi, bevor du das vergisst, erinnere ich dran, wer ist denn dein Gewinner des Spieltages?
Ja, ich werde euch beiden jetzt nicht den Gefallen tun und werde da Bochum nennen. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich einfach mal so eine skurrile Antwort wie Sören wähle, der sich ja immer einfach wahllos irgendwas aussucht. Und von daher würde ich sagen, der Gewinner des Spieltags ist für mich Bayer Leverkusen. Und ich möchte es auch einmal kurz erklären, dass es nicht ja so klingt, als würde ich die Bochumer versuchen zu vermeiden. Nee, weil ich einfach das Gefühl habe, Bayer Leverkusen für mich der Gewinner des Spieltags ist, weil sie einfach seit ganz, ganz langer Zeit wieder einfach unterstreichen, dass sie das Zeug dazu haben, eine Top-Mannschaft zu sein, nach so einem Spiel in Dortmund, nach einem überragenden Spiel, dann einfach auch mal in einem Folgespiel die Woche darauf einfach auch eine Mannschaft über 90 Minuten so zu dominieren, wie es eine Top-Mannschaft
Top-Mannschaft
eigentlich,
macht, ja.
genau.
Okay.
Und eben auch die fußballerische Klasse und die Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen. Daher Bayer Leverkusen.
Okay. Ja, ich nehme das für Sören mal vorweg. Ich glaube, alles andere außer Bochum wäre jetzt, glaube ich, hätte Sören jetzt nicht genannt. Ja, Jahrhundertspiel abgeliefert und wahrscheinlich immer noch nicht komplett nüchtern. Nochmal schöne Grüße an Sören, den wir ja hoffentlich ja nächste Woche hier wieder begrüßen können. Und mein Gewinner des Spieltages ist, man muss ja dann auch mal die Mannschaften von unten mal wieder so ein bisschen aufpäppeln, ist Borussia Mönchengladbach. Weiterhin nach dem 1:1 letzte Woche in Bielefeld, auch diese Woche mit ansteigender Form, kommen wieder so langsam wieder in den Trott, wie man es eigentlich erwartet hat und eigentlich auch davor die Jahre gekannt hat. Sah schon über weite Strecken ganz gut aus, dass da noch viel Luft nach oben ist, braucht man nicht drüber reden. Aber ich denke, vielleicht haben die Gladbach jetzt den Ernst der Lage erfasst und begriffen und werden jetzt die nächsten Wochen mal konstant ihre Leistung abrufen, zu der sie imstande sind, diese auch zu leisten. Ja, das wäre mein Gewinner des Spieltages gewesen. Fabi, zum Abschluss, TV-Tipp für heute Abend, glaube ich, brauche ich auch nicht vorwegnehmen. Heute ist Super Bowl. Favorit für heute für dich?
Los
Los
Angeles
Angeles.
ist der Favorit. Allerdings sind wir nach wie vor beim Fußball und ich glaube, dass heute in der Primera Division müsste noch ein ziemlich interessantes Spiel eigentlich sein, nämlich Barça gegen Espanyol, oder?
Ah, stimmt, Derby.
Um 21 Uhr. Deswegen jeder, der gern Fußball aus dem Süden Europas guckt, Barca ja allgemein interessant durch die ganzen Wintertransfers, glaube ich, dass sie mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche, wie sich das Derby in Barcelona nennt. Die haben bestimmt einen Namen dafür, oder? Derby Barcelona oder die haben bestimmt irgendwas Bestimmtes.
Okay, jetzt hast du mit Spanien angefangen. Ich werde dann bis zum Super Bowl, bis da die gleiche Übertragung anfängt, werde ich mir noch das Topspiel aus Italien anschauen. Atalanta Bergamo als Fünfter gegen den Tabellenvierten Juventus Turin, die letzten Wochen auch sich langsam wieder in die oberen Ränge rangepirscht haben. Und mal schauen, wer da dann die besseren Spiele sehen wird, Fabi.
Ja, und wir wissen ja nicht, warum Sören verhindert ist. Das würde er ja nächste Woche aufklären. Vielleicht schaut er ja so, ja, verrückt wie er manchmal ist, einfach das Topspiel in Frankreich, nämlich Metz gegen Marseille. Vielleicht ist das ja der Grund, warum er sich um die heutige Sendung drückt. Mal gucken.
Ja, wer weiß das schon beim Sören, ob er gerade irgendwo in irgendwelchen Restaurants sich rumtreibt und wieder auch ein bisschen auf Foodblogger macht. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen, auch
Wir
die
wissen es
Antwort
nicht,
nicht.
aber ihr könnt ihm folgen bei TripAdvisor. Wir finden seinen Usernamen. Bis zum nächsten Mal
Genau, das machen wir. Super, Fabi. Alles klar, in diesem Sinne.
Super, schönen Abend.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.